Content Kompass. Was ist eigentlich das Thema? Suchintention. So gehen viele an ihren Content ran. Und das wäre nicht so, wenn sich mehr Leute online Gedanken machen, was ist eigentlich die Suchintention meiner User. Um die Suchintention geht es heute im Content Kompass in der Nummer 30 mit dem hervorragenden Suchintentionsprofi Olaf Kopp von Aufgesang. Yeah. Und mir den Dings.
Und? Den Wortakrobaten Gidon Wagen aus yeah. München.
Und genau, wir sprechen heute über die Suchintention. Eins deiner auch Lieblingsthemen, oder Olaf? So magst du ganz gerne?
War es lange Zeit, weil es halt so ein wichtiges Thema ist. Es hat mich von 2011 bis 2015 sehr beschäftigt.
Wir haben ja im Vorfeld schon besprochen, Suchintention ist so ein Thema, was komischerweise, wenn man so mit Suchmaschinenoptimierungsleuten redet oder so generell mit Content-Leuten, so ein bisschen manchmal, also so, ja, klar ist auch ein Thema, aber eigentlich ist das ja das Thema überhaupt. Was will denn eigentlich meine Nutzerschaft, wenn sie auf meine Seite kommt? Will die was kaufen? Will die was wissen? Und dann, wenn sie was kaufen oder was wissen will, was genau denn? Und deswegen treten wir das Thema heute in den nächsten 60 Minuten mal so richtig breit, oder?
Richtig platt.
Es gibt dazu einen Artikel von dir, den wir hier auch verlinken.
Genau.
Packen wir in die Show Notes. Wenn ihr gerade mal 2-3 Stündchen Zeit habt, dann könnt ihr euch den mal durchlesen, den Artikel. Wie viel hat der? 15.000 Wörter oder was war das?
Ich glaube, der liegt so bei 3.500, 4.000
okay.
Wörtern.
Ja.
Dann haben wir aber noch weiter. Wir haben vom Kai Spriesersbach noch seinen Artikel zum Thema. Der hat sich auch viel damit auseinandergesetzt, sogar in seiner Masterarbeit, glaube ich, oder Bachelorarbeit. Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall Studienarbeit hat er sich viel mit Suchintention quasi, mit Klassifikation von Suchtermen beschäftigt. Dann haben wir ein paar Links noch drin zu den wissenschaftlichen Studien und Papers zu dem ganzen Thema, worauf sich der Kai auch viel bezieht. Genau, das gibt's alles als weiterführende Quellen bei uns in den
Sehr
Shows
cool. Und Thema. Wir featuren heute unsere, ja, irgendwie eine unserer Lieblingsnachwuchskünstlerin Lisa mit ihrem Track Krank.
Kommt am Schluss
dann, ne? Und zwischendrin genau. Und die ganze Zeit, naja, da wo es passt.
Okay.
Beim Schneiden merke ich immer, hey, da könnte man Musik reinmachen. Ich habe, glaube ich, einige ein bisschen verwirrt. Ne? Das letzte Mal war irgendwie nach 4 Minuten einfach Musik. Hast du gesagt, war das ein Unfall oder war das aus der Not geboren? Ich so, nö, okay, fand er wohl nicht cool. Okay, ich dachte, es wäre voll cool.
Ja.
Okay. Dann springen wir rein.
Ich war etwas verwirrt. Ja. Ich habe gedacht, Gesa hätte damals vielleicht, er hätte da irgendwas Schlimmes gesagt, was du rausschneiden musstest und wir deswegen so einen Break reinbringen mussten. So klang das
Kacke,
so
Kacke, Hitler. Da habe ich dann Musik drüber. Nein, das wird die Gesa nie machen. Eine der coolsten Gäste, die wir jemals hatten, wie immer. Suchintention. Was versteckt sich hinter diesem sperrigen Wort, lieber Olaf? Was ist...
Wollen wir nicht erstmal die Links kurz?
Ja.
Wir haben zwei Links.
Ja,
zwei
stimmt.
Links.
Wir haben auch Links.
Zwei Links. Komm, lass kurz. Wir machen es so ganz
Was
kurz.
Was versteckt sich hinter diesen sperrigen Links, Olaf?
Ja, ich habe erstmal einen Link vom Handelsblatt und zwar heißt der Titel, da ging es so, ist ein Interview mit Jan-Philipp Albrecht von den Grünen. Wo es halt ja eigentlich das Wahlkampf so ein bisschen, glaube ich. Die Grünen wollen sich halt, also er in Form von diesem Jan-Philipp Albrecht, will sich halt sagen halt, dass sie mit den Grünen halt der Treiber der Digitalisierung da sein können für Deutschland, dass sie halt ein Digitalministerium, wenn die Grünen mehr Macht bekommen, dann schnell implementieren können, etc. Aber darum geht's gar nicht. Eigentlich habe ich das nur als Aufhänger genommen, um meine These zu sagen, dass gar nicht die Politik so entscheidend als Treiber für die Digitalisierung ist, sondern eigentlich unsere grauen Herren in den Vorständen und Geschäftsführungen der Unternehmen. Weil ich merke halt immer wieder, dass das die größten Showstopper sind und nicht unbedingt, wenn es um Infrastruktur oder 5G oder so geht. Ich glaube, unser Internet kann in Deutschland so schnell sein, wenn diese Herren sich nicht bewegen und nicht den Mut beweisen oder kein digitales Mindset aufweisen können, dann wird es in der Digitalisierung auch nicht weitergehen, egal wie gut die Infrastruktur
ist. Wenn ich mir alleine anschaue, wie sehr wir schon kämpfen, dass wir unsere Prozesse digitalisieren, weil es natürlich immer ein Aufwand ist. Wir haben ja mal eine eigene Unternehmenssoftware entwickelt, also der Gabriel, der bei uns dabei ist. Und jetzt digitalisieren wir da halt wieder was Neues. Aber das ist immer so ein Riesending halt auch. Vor allem für eine kleine Firma. Und um die geht's ja hier. Microsoft ist krass ja, digitalisiert oder Google. Und ich glaube halt, wenn jemand irgendwie 50, 60, nicht, keine Ahnung, ohne Vorurteile gegen das Alter, aber halt in seiner Kindheit so noch dann halt neu in Berührung gekommen ist damit vielleicht oder im jungen Erwachsenenleben, sind vielleicht noch, oder es ist ja wahrscheinlich einfach eine Typsache, ne? So,
oder einfach, ja, der Typfrage, ich würde es nicht ich würde jetzt nicht alle pauschalisieren, aber man muss sich überlegen, ich bin Geschäftsführer von einem Unternehmen, was vielleicht sogar nicht mal mir selber gehört. Oder sitze im Vorstand, das Unternehmen gehört mir nicht und ich bin schon irgendwie, gehe auf die 60 zu vielleicht. Warum soll ich mir jetzt noch den Stress antun und irgendwie alles nochmal auf links krempeln?
Vor allem also sowas wie eben Software einführen, das ist ja schnell gemacht. Aber die dann richtig einsetzen und sozusagen da nicht eine neue Hürde schaffen, wo die Mitarbeiter die Augen verdrehen, oh, jetzt muss ich mich hier einloggen, sondern wirklich ein Problem lösen, das das Unternehmen hat mit digitalem Gedöns, ist ja wirklich eine Herausforderung. Dafür musst du ja auch erstmal den Durchblick haben, was habe ich denn für Engpässe, die ich digitalisiere?
Also ich kann da auch nur meine These vertreten aus Sicht der digitalen Digitalisierung der Kommunikation, weil da gibt es ja, Digitalisierung ist ja deutlich mehr als Digitalisierung der Kommunikation. Ja. Aber wenn ich mir das aus dem täglichen Doing in der Agentur angucke, was das Thema, was diesen Bereich angeht, dann sieht man ganz oft, dass Unternehmen irgendwelche Online-Marketing-Manager einstellen oder irgendwelche kleinen Digital-Units aufmachen, die aber keinen richtigen Backup von oben haben und dann am Schluss sich wieder die alten Vertriebler, Marketer, die schon lange im Unternehmen sind, durchsetzen und im schlimmsten Fall alles wieder platt gemacht wird, weil eben nach dem Motto, oh, habe ich doch gesagt, es funktioniert
ja,
nicht.
Ja, und ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, was erkennt jetzt die oberste Führungsriege da an rein betriebswirtschaftlichen Chancen. Also mir hat zum Beispiel ein Kumpel mal erzählt, der irgendwie in so einem Versicherungsbereich drin ist, dass halt irgendwie in naher Zukunft könnte es sein, dass so Online-Versicherungsgeschichten, wenn ich Online-Versicherungsvertrag abschließe, dass das halt einfach einen Algorithmus checken könnte und mich dann eigentlich. Yeah. Das ist natürlich was, wenn sich eine Versicherung 500 Sachbearbeiter spart, da wirst du garantiert keine grauen Herren finden, die sagen, das wollen wir nicht, weil da sparen die sich Millionen oder Milliarden vielleicht sogar, je nach Unternehmen.
Ja, aber du hast halt die Blockierer im Unternehmen, die halt dafür sorgen und die haben oft so gute Netzwerke innerhalb dieser Unternehmen und Standings, dass die halt alles
blockieren. Ja, das stimmt schon. Aber wenn du es, wenn du sagst, du hast verschiedene Vorstände, Finanzvorstand, den klassischen CEO dabei noch und wie auch immer, und die erkennen in dieser Digitalisierung halt eine Riesenchance, dann sind die da dahinter. Ich glaube, dass die Chancen, wenn einfach irgendwo nicht erkannt werden oder nicht da sind oder wie auch immer.
Ja, oder keine Lust hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil man halt einfach keine, weil manche Menschen sind dann halt so, dass sie sagen, ich habe keine Lust, mich damit jetzt zu beschäftigen. Und deswegen werden sie, und es läuft doch, wie es bisher gelaufen ist, weil es auch immer ein schöner Spruch so. Es läuft doch.
Aber Leute rausschmeißen, das ist so eine Lieblingsbeschäftigung von so Managern. Und wenn die da ein neues Mittel finden, um Leute rauszuwerfen, dann machen die das. Das ist schon, glaube ich, schon mal, ist meine Überzeugung, nur vielleicht ist zum Teil die Technik noch nicht so weit oder ich weiß es nicht.
Nee, ich glaube eher, das hat was mit dem fehlenden digitalen Mindset zu tun. Diese Menschen haben keinen, die belächeln das tatsächlich immer noch, das Thema, oder nehmen es nicht für so ernst, dass sie das in ihrer Lebenszeit diese Mammutaufgabe nochmal angehen sollen.
Die Frage ist ja auch, wir sehen jetzt hier Digitalisierung irgendwie stark aus Kommunikationssicht. Da macht die ja super Sinn, weil die dann mit uns zusammenarbeiten und weil man viel mehr erreichen kann und so weiter.
Nein, aber das ist ja gerade das Problem. Es ist ja, du kriegst ja, ist ja ärgerlich. Du kriegst ja nichts etabliert. Dann kommt so ein Online-Marketing-Manager als Einzelkämpfer aus dem Unternehmen auf dich als Agentur zu. Und du versuchst Sachen umzusetzen mit ihm zusammen und er kommt einfach nicht durch und werden einfach Sachen nicht umgesetzt, weil eben die Bewertung nicht da ist, dass es wichtig ist und dass auch mal Strukturen angefasst werden. Das Problem, das größte Problem ist, dass Strukturen angefasst werden, die ja seit Jahrzehnten teilweise bestehen und dann hast du halt die kleinen Fachbereichsleiter oder die in den mittleren Management, die dann sich verändern müssen oder vielleicht wo deren Struktur, wo sie sich draufgesetzt haben auf ihren kleinen strukturellen Bereich, dann da weg müssen oder sich umorientieren müssen und dann die blockieren.
Ja, ich wollte gerade ein bisschen weiter ausholen und sagen, im Marketingbereich sehen wir da vielleicht Chancen und da sind sicher auch tolle Chancen da, wobei ich finde, Digitalisierung ist einfach ein abstrakter Schrottbegriff. Aber in anderen Bereichen wäre es vielleicht gar nicht so zum Wohl der Menschen, die da drin arbeiten, weil die halt einfach rausfliegen würden, wenn gewisse Sachen digitalisiert werden. Bin ich jetzt da gar nicht so pauschal dafür, ehrlich gesagt.
Okay, das ist ja eine Grundsatzdiskussion, die machen wir jetzt aber nicht auf.
Nö, ich wollte nicht diskutieren, ich wollte einfach nur sagen, also manche Sachen flehe ich vielleicht gar nicht herbei, weil ich gar nicht weiß, was es bedeuten würde für die Menschen, die in Unternehmen arbeiten. Im Marketing ist es sicher so eine Sache, da kann man einfach, glaube ich, sich stur auf den Standpunkt stellen, so digital wie möglich, ne? Weil dann gehen weniger Infos verloren über Kunden, also Stichwort CRM. Ich glaube, allein dieses Thema CRM machen viele Mittelständler nicht anständig. Es sind sicher noch viele Excel-Listen.
Heute wieder ein Telefonat gehabt mit einem Interessenten. Auch wieder ein Thema, CRM haben sie nicht, ihre Kunden kennen sie auch nicht richtig. Wenn du dann fragst, so, ja, wie nah seid ihr an euren Kunden dran, was wisst ihr über euren Kunden, dann ist Schluss.
Ja.
Und das ist halt ein Grundproblem für alles, insbesondere auch für Content-Marketing, aber für Marketing allgemein. Aber jetzt, da schweifen wir jetzt ab. Wir wollten jetzt ja kurz und knapp halten, die Links. Ich würde gern deswegen zum zweiten Link gehen, und zwar hat Google, das ist für mich als Entitäten-Fan wahnsinnig spannend gewesen, die Search Profile Cards eingeführt, was am Schluss bedeutet, dass jede Personenentität, also du und ich, könnten über diese Search Profile Cards, wenn die weltweit ausgerollt werden würden, bisher wurden die in Indien getestet, Google Indien, dass sich jeder quasi seine eigene Entität, Personenentität bei Google halt quasi aktiv eintragen kann. Olaf Kopp ist
Pimp so in the Internet, CEO of und so weiter, oder wie?
Okay. Du kannst da gibst da deine ganz rudimentäre Daten ein, wie deinen Namen, deine Berufstätigkeit, also deine Tätigkeit und gar nicht noch ein paar andere Sachen, aber ganz rudimentär nur, und verifizieren tust du dich halt über dein Google-Konto, glaube ich, beziehungsweise über dein mobiles Endgerät.
Okay, und dann, wenn jemand Gideon Wagner eingibt, kommt dann meine Karte, die ich bestimme. Und
dann kommt so eine Search-Card, die du bestimmt hast. Okay. Und damit könntest du dann Teil des Knowledge Graphs sein.
Krass, okay. Aber es setzt wahrscheinlich aus bei Leuten mit krasser Reputation. Da überspielen dann wahrscheinlich die Citations.
Nein. Das ist genau deswegen, um diesen Knowledge Graph aufzumachen für alle Personenentitäten.
Ja, aber wenn jetzt George Clooney hingeht und sagt, George Clooney hingeht und sagt, ich bin Schauspieler, keine Ahnung.
Der hat ja eh einen Knowledge Panel, der braucht das nicht mehr.
Ja, genau. Würde dann die manuelle Maßnahme von George Clooney den Knowledge Panel überschreiben?
Nein.
Auf weil das wäre, du hast ja oft das Problem, wenn du bei Local Maps-Optimierung, wenn dein Unternehmen halt lauter Schrott-Citations hat und du bist bei gelbe Seiten bist du irgendwie an der Adresse gemeldet, bei Yelp an der Adresse, hast es ja oft schwer, weil Google deinen Eintrag immer wieder überschreibt. Und so könnte ich mir das bei diesem Dings-Card-Thema hier auch vorstellen. Dings-Card, voll korrekt ausgedrückt. oder? So bei den Search-Cards, dass dann die Citations im Zweifelsfall, was du da rumwuselst, über Tönen.
Aber es gibt halt so viele Personen, die haben
Citations,
keine Citations.
Erwähnungen im Netz.
Deswegen, das ist, ja, genau, und genau, Citations, Erwähnungen im Netz. Es gibt ganz viele Menschen, die haben keine Citations im Netz. So, Unternehmen schon eher, aber Menschen gibt es ja ganz viele, die publizieren nicht, die machen nichts, aber sind ja trotzdem Personenentitäten, die Google ja im besten Fall auch irgendwie erfassen möchte. Genau, das ist auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Thema, und du hast jetzt auch noch einen Link schnell reingesneakt.
Ja, das ist eigentlich ein bisschen so eine Überleitung zu unserem Hauptthema Suchintention. Ich bin natürlich immer ich bin ja so ein Verständlichkeitsfreak, wie alle wissen oder vielleicht manche schon wissen. Und ich kann ja den Nutzerwillen, die Nutzerabsicht umso besser erfüllen, desto besser mit der mich versteht. Und wir hatten einen ganz süßen Artikel bei uns im Wortliga-Blog von einer Textanalyse-Userin, die bloggt halt für Eltern mit ADHS-Kindern. ADHS Kinder in Anführungszeichen. Ich meine, mir hat man auch mal gesagt, ich habe ADHS als Kind. Habe ich wahrscheinlich auch, laut ICD-10. Aber ich fühle mich ganz wohl damit. Hab halt viel Energie. Nee, und die berät halt Eltern in ihrem Blog, die Heike Hahn. Hallo Heike Hahn. Hallo Heike, ganz toller Artikel geworden. Ich hab sie ein bisschen interviewt. Und die bloggt halt für Eltern mit ADS-Kindern und die haben ja jetzt nicht irgendwie, die sind eh schon entnervt und haben nicht stundenlang Zeit, sich den Artikel oder
3.500 Wörter
von Olaf zu lesen, sondern die wollen sofort, also gerade wenn ich Leute habe, die leiden oder die ein Problem haben, muss ich besonders empathisch, besonders verständlich einfach rüberkommen, damit sich den Nutzern halt leicht macht, dann bleiben die auch bei mir. Und das fand ich halt ein schönes Beispiel und das hat ja auch viel mit der Suchintention zu tun. Ich habe ein Problem, ich will was verstehen und ich klicke bei ganz vielen Seiten inzwischen weg, wenn ich zum Beispiel, hatte heute erst so ein Thema, da ging's, das war ein Online-Shop für Server und dann bin ich runtergescrollt auf den Kategorietext, den sogenannten, der da eigentlich nur für den Algorithmus steht. Und
SEO-Text,
widerlich. Und dann habe ich halt, widerlich, weil dann steht halt da in der Einleitung drin, was ein Server ist. Und ich dachte, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich bin ja auf einem B2B-Online-Shop für gebrauchte Server und lese mir in dem Text durch, was ein Server ist. Wer macht sowas? So, das ist halt Suchintention befriedigen Fail. Da muss ich halt irgendwie anfangen zu beraten oder zu sagen, was machen denn Lenovo-Server besonders toll?
Aber irgendeiner hat doch mal gesagt, du musst holistische Landingpages machen.
Stimmt, wo man erstmal erklärt, was ist ein Server? Ein Server ist eine Sache, die, blabla.
Ja, perfekt. Ich denke, guter Einstieg, das Beispiel auch mit den Servern.
Ja, weil dann muss ich rausfinden, okay, warum, was machen 80% der Leute denn auf meiner Seite? Die suchen gebrauchten Server, die wollen Geld sparen. Okay. Und dann erkläre ich halt auf der Seite entweder was zum Produkt, oder? Wenn jemand sich zum Produkt informieren will, kommt er dann darauf an, auf welche Themen, auf welche Keywords ich optimieren will, auf welche Suchintention.
Also insofern, wenn das Keyword Server, wenn das das Keyword ist, das Ziel-Keyword, das Haupt-Keyword, wenn das die Suchintention transactional hat, also das heißt, da kommen wir ja gleich noch zu, also er möchte etwas kaufen, ja. dann will er natürlich Produkte mit Preisen sehen im besten Fall und
kein
nicht
Text.
Ein Text zum Thema Historie, das ist die Geschichte des Servers und was ist das? Was ist ein Server? Dann ist das natürlich passt.
Wann
halt
wurde der
nicht.
Erste Server gebaut? ich finde, da kann man eigentlich so rangehen, wenn ich jetzt in den Saturn für B2B-Händler gehen würde und sagen würde, hey Saturn für B2B-Händler, ich suche ein iPhone, ach was heißt ich suche einen Server, dann wird der Verkäufer ja nicht anfangen, ja wissen Sie, Server. Wissen Sie, was das ist? Ein Server? Das ist doch absurd. Also genau.
Der macht erstmal eine PowerPoint auf.
Was?
Der macht erstmal eine PowerPoint auf.
Und sehen Sie, Geschichte des Server. Es fing an 1987. Da haben Server ganze Räume gefüllt. Aber heute ist das anders. Heute passt ein Server in eine Schublade. Das hier kaufen. und dann kommt die Überschrift, Sie wollen einen Server günstig kaufen? Fragezeichen. Und dann wird's irgendwann geht's dann los. Und ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, hey, löscht einfach die Hälfte vom Text, dann ist er spannender für eure Nutzer.
Nee, in dem Moment braucht derjenige einen Kaufratgeber und keinen Geschichtsratgeber.
Ja.
Naja, gut.
Ja.
Vielleicht drehen wir ein bisschen zurück, weil wir schon uns irgendwie mit Transactional und so beschäftigen haben mit dieser Klassifizierungsform.
Genau.
Du kannst, fragst also, du mich?
Du hast hier stehen, das finde ich erstmal interessant. Für mich gibt es eigentlich nur eine Suchintention. Du hast gesagt, was ist der Unterschied zwischen einer, du stellst ja die Behauptung auf, du behauptest, dass es einen Unterschied zwischen Nutzerintention und Suchintention gibt. Was ist denn das für ein Unterschied?
Also Nutzerintention ist im Endeffekt eine Suchintention ist natürlich auch eine Nutzerintention. Eine Nutzerintention muss aber nicht zwangsläufig eine Suchintention sein. Eine Nutzerintention kann ja auch sein, wie jemand, der sich durch eine Website navigiert, der schon längst drauf ist und gar nicht die Suchmaschine benutzt, hat ja auch eine Intention Und das ist dann die Nutzerintention.
Okay, also die Nutzerintention ist, eigentlich die Bedürfnislage insgesamt. Was hab.
Was der Nutzer, das ist völlig unabhängig von Suchmaschine oder nicht erstmal. Also Nutzer, du kannst ja auch die Website nutzen oder du kannst irgendeine Anwendung nutzen, wo du gar nicht in Kontakt mit einer Suche vorher gekommen bist. Und in dem Moment ist es keine Suchintention, sondern es ist eine Nutzerintention.
Okay, also ich Amazon, dann ist meine Nutzerintention, ich will hier schnell wieder weg. Ich will kaufen, schnell wieder weg. So, oder?
Naja, oder nee, du willst etwas in dem Moment, wo du den Warenkorb-Button drückst bei Amazon, ist es keine Suchintention, sondern Nutzerintention. Ich möchte etwas in den Warenkorb legen.
Okay. Und die Suchintention?
Also, ist die Suchintention, es steht halt immer meistens in Kombination mit einer Suchanfrage in einer Suchmaschine. Amazon kann natürlich auch eine Suchmaschine sein, aber sagen wir mal, gehen wir mal zurück zu Google. Wenn ich bei Google etwas eingebe, einen Begriff in den Suchschlitz, in den klassischen, oder ich spreche es in meinen, spreche eine Frage in mein Smartphone oder in meinem digitalen Assistenten oder wo auch immer rein, suche ich eine Antwort oder eine Lösung oder ein Produkt und habe dabei ja eine bestimmte Suchintention bzw. Okay. Suchabsicht.
Also der krasseste Unterschied der Suchintention ist Corona-Symptome oder Corona-Kaufen. Das sind ganz krasse Unterschiede. Corona-Kaufen, da meinen die Leute das Bier.
Da ist der Kontext ja nochmal völlig anders. Ne? Da ist der Kontext ja völlig anders. Aber das ist wieder, sind wir wieder mitten in der semantischen Suche drin. Okay. Aber das hatten wir schon das Thema.
Okay.
Genau.
Und wenn ich mir über die Suchintention Gedanken mache, was wollen Nutzer eigentlich, die über Google kommen, muss ich mir dann im zweiten Schritt Gedanken machen, was wollen die dann auf meiner Seite?
Richtig. Die Suchintention muss natürlich befriedigt sein durch den Zweck, der Inhalt, auf den ich dann stoße, also die Landingpage im Endeffekt, der muss diesen Zweck gemäß der Suchintention natürlich abbilden.
Das finde ich interessant. Bisher habe ich einfach gesagt, okay, es gibt die Suchintention, ich möchte mein Unternehmen auf Google Maps eintragen und dann schreibe ich einen Beitrag, wie das geht und wie das geht. So, das ist die Suchintention, dass die Leute wollen bei Google Maps rein und die wollen Ratgeber, wie sie es selbst machen. Dann schreibe ich einen Artikel und hoffe, dass ein paar dabei sind, die dann sagen, hey, mach das mal, Suchkraft. Und du unterscheidest da jetzt, oder nicht nur du, unterscheidest da zwischen Leuten, also Suchintentionen, geben einen Firma einen Google Maps Antrag, dann kommen sie drauf. Und dann gibt es verschiedene Nutzerintentionen, oder? Leute, die sagen, okay, ich will das jetzt echt selbst machen, oder ich suche einen Profi, der das für mich macht, oder ich will mich nur mal informieren und mich in einem Jahr wieder damit beschäftigen. So, das ist dann der nächste Funnel, der aufgeht, oder?
Das würde ich auch noch als Suchintention sagen. Da hast du nur, manchmal ist eine Suchintention einfach nicht klar zuordnenbar, was er will. Eine Suchintention ich gehe jetzt mal zur nächsten Frage, das erklärt das vielleicht so ein bisschen. Es gibt ja verschiedene Klassifizierungen von Suchintentionen. Also die ganz rudimentärste Form ist die Einteilung, wie es Google macht, in Do, No, Go. Mhm. Also Go bedeutet, ich möchte
was tun?
Irgendwo, ich gebe bei Google etwas ein und möchte irgendwo hingehen. Mhm. Auf eine Website.
Okay.
Zum Beispiel.
Oder in Maps zu einer Adresse.
Ja, das würde ich schon, das ist für mich schon, kann man sich überlegen, ob das nun transactional ist oder rein navigational. Also klassisch navigational, also Go, ist eigentlich, ich will mich online irgendwo hin bewegen.
Okay. Also ich gebe Amazon ein und will höchstwahrscheinlich zu Amazon.
Genau, das ist eine Brand-Suchanfrage und eine Navigational-Suchanfrage wäre dann, das ist diese andere Klassifizierung, da kann man Go noch in Navigation und Brand unterscheiden. Brand wäre ganz klassisch, ich gebe Amazon ein und möchte direkt zur Amazon-Startseite. Oder ich gebe ein Amazon-Fernseher, dann möchte ich direkt zur Landingpage bei Amazon, wo es Fernseher gibt.
Okay, Amazon-Betriebsrat wäre dann wieder was anderes und so weiter.
Genau, und dann gibt es Informational, dort, das ist sogenannt, ist in Googles Worten heißt das Know, also Know, wie von Wissen, ne? Also Wissen, ich möchte wissen. Und das kann man auch als informational bezeichnen und da geht es wirklich darum, ich möchte grundlegende Informationen, ich möchte in dem Moment eigentlich noch nichts kaufen, sondern ich möchte mich erstmal um etwas, weil ich in der Recherche irgendwo bin für eine Masterarbeit oder für eine, allgemein, weil ich mich grundsätzlich erstmal informieren möchte, völlig produktunabhängig, möchte ich also ohne Kaufabsicht, ich möchte mich erstmal grundlegend informieren über etwas, über Corona, Symptome, Corona.
Corona. Hiermit haben wir das Thema auch hier angeschnitten.
Das Buzzword muss gesetzt werden. Dann gibt es noch das als nächste Klassifizierung Transactional. Transaction heißt im Endeffekt kommerziell. Das ist eine kommerzielle Suchanfrage. Da möchte jemand entweder etwas kaufen oder er möchte etwas downloaden oder er möchte sich zum Beispiel ein Video angucken, obwohl das ist nicht mehr ganz so klar. Ich würde sagen, etwas downloaden oder etwas kaufen. Das Downloaden kann auch, muss nicht immer gegen Geld sein, kann auch irgendwas anderes sein. Aber oft sind diese Transactional-Suchanfragen oft mit Produktbezug oder Dienstleistungsbezug. Und da gibt es noch eine Unterform von Transactional, und zwar darunter haben wir bei uns in der Agentur noch die Untersuchintention Regional, also regionale Suchintention. Das heißt, wenn jemand etwas bei sich vor Ort sucht, weil er dahin fahren will dann und bei irgendeine Dienstleistung oder ein vor Ort in Anspruch nehmen will oder etwas kaufen will vor Ort bei sich um Ecke irgendwie. Also er möchte wirklich in einen Laden fahren oder zum Friseur fahren, Zahnarzt fahren etc. Und das sind meistens in der Regel auch Transactional, da will jemand etwas in Anspruch nehmen gegen Geld und will deswegen dahin fahren halt, aber wirklich offline hinfahren, per Auto, Fahrrad, zu Fuß etc. Öffis. Dann haben wir noch im Informational-Bereich, habe ich noch eine Klasse eingeführt, Google hat da auch einen, und zwar sind das die No-Simple-Terms. Und diese No-Simple-Terms ist zum Beispiel Wetter. Eine Suchanfrage Wetter, das sind einmal Suchanfragen, die Google versucht mit einer Knowledge-Card sofort in den SERPs zu beantworten. Also wenn ich nach Wetter suche, muss ich ja gar nicht mehr auf wetter.com klicken, sondern mir wird das Wetter für den jeweiligen Ort gleich angezeigt in der Knowledge Card.
Okay, so, und jetzt, weil wir über Content Marketing sprechen, geht es dann darum, rauszufinden, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige und hier einen Haufen von Millionen von Short-Head-Keywords und Long-Tail-Keywords und was weiß ich was da habe, zu erkennen, welche grundsätzliche Intention steckt denn hinter einem Keyword? Will jemand was kaufen? Will er irgendwo hin? Will er, oder? So, darum geht's.
Genau, das geht so ganz, dass diese Klassifizierung, die ich eben genannt habe, war die ganz rudimentäre. Also es gibt noch kleinteiligere, da möchte ich jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen. Es gibt auch noch eine Klassifizierung, die Google letztens neu gemacht hat. Da geht's aber wirklich eher um den Nutzer-Intent und weniger, also User-Intent, als um den Search Intent, und da geht's halt eher darum, dass klassifizieren sie in Thrill Me, also fasziniere mich, Impress Me, beeindrucke mich, Educate Me, bringe mir etwas bei, Reassure Me,
okay.
Komisch, kenne ich gar nicht das Wort, love bestätige me, mich, help me, me, hilf mir, surprise me, überrasch mich.
Klingt so romantisch,
Das findet in der Suchmaschinenoptimierung aber weniger Einzug bisher. Da haben Einzug in Bezug auf SEO werden eher die klassischen Suchintentionen, die ich eben genannt habe, benutzt. Allerdings gibt es natürlich auch Mischformen. Es ist oft, sogar in den meisten Fällen, ist es gar keine klare informational oder transactional Suchintention auszumachen, sondern oft bewegen sich Keywords irgendwo dazwischen. Dass der eine will halt was kaufen, der andere will sich informieren.
Ah, okay, und dieses Surprise Me ist ja auch als Beispiel genommen. Jeder mag es ja, überrascht zu werden oder mehr zu bekommen, als er erwartet hat. Da würde jetzt auch jeder Storyteller sagen, hey, bei der Heldenreise durchlaufen wir immer diesen Überraschungsmoment. Dieses Überraschungsmoment. Also jeder will gethrillt werden, jeder will angeregt sein, wenn er was liest.
Ich fand die Klassifizierung jetzt auch nicht so richtig gut und hilfreich, muss ich gleich sagen. Lieber von Google,
ja. Ja, aber das ist halt schon sehr contentmäßig gedacht, gell? Ist cool eigentlich. Nicht sehr technisch.
Ja.
Nicht sehr technisch gedacht, sondern da denkt Google oder gibt Google sehr redaktionell eigentlich schon vor. Weil das würde mich, wenn ich jetzt sage, ich will ein Thema bringen und will jemanden überraschen, das ist für mich einfach so eine Inspirationsmöglichkeit. Ich lasse mich inspirieren, okay, ich nehme das Thema meine eigenen Stärken erkennen vor. und sage, okay, mit diesem Artikel da behandle ich dieses Thema jetzt mal aus der Richtung, dass ich jemanden überrasche. Das ist eigentlich cool. So, keine Ahnung, eine Stärke, die du garantiert hast und noch nicht entdeckt hast oder wie auch immer, dann gehe ich das Thema von der Seite an. Also das ist eher so ein kreativitätsförderndes Ding für mich jetzt. So.
Definitiv. Ja. Finde ich aber ein bisschen durcheinander gewürfelt, weil wie du sagst, Surprise Me ist so eine generell eigentlich und Help Me ist halt was wirklich Praktisches. Also ich finde, da sind so verschiedene Ebenen durcheinander gemischt worden.
Genau, weil dir geht es jetzt in dem Fall hier einfach mal um eine rein technische oder strategische
für die Suchmaschinenoptimierung, genau. Oder wie, damit ich überhaupt erstmal weiß, was für ein Content muss ich denn produzieren, um für dieses Keyword dann überhaupt ranken zu können. Mhm. So. Und das machen halt viele falsch. Es werden dann oft Contents produziert, die passen nicht zur Suchintention und dann wundert man sich nicht, warum man nicht auf die erste Seite kommt.
Es gibt halt auch so Feinheiten. Also mein größter Fehler ist zu sagen, Schuhe kaufen. So, und das ist halt da muss ich mir einmal den Index ansehen und sehe, da wollen sich Leute nicht drüber informieren, ob Schuhe kaufen Sinn macht, sondern da wollen Leute Schuhe kaufen. Wenn ich jetzt dazu einen Artikel schreibe, Schuhe kaufen, so geht's, dann werde ich verdienterweise hoffentlich null User haben auf meiner Seite. Das ist immer so der krasseste Fehler, soweit ich es jetzt verstehe. Korrigiere mich einfach, wenn ich falsch liege. Dann gibt's aber so auch noch so Feinheiten. Ich habe mir einen Artikel von meinem Herz-bis-Kopf-Blog rausgesucht, also mein Privatvergnügen, da geht es ja viel um so psychologische Themen, so meine Stärken erkennen war ein Artikel. Und ich schreibe, meine Headline ist eine sinnlose Übung. Meine Stärken erkennen, eine sinnlose Übung. Und wer bin ich wirklich? Darum geht's eigentlich. Und ich habe mit diesem Artikel jetzt nicht so viel Erfolg. Ich glaube, es liegt daran, dass die meisten Leute halt, die meine Stärken erkennen, googeln, halt auch dann eine Hilfe haben wollen, um ihre Stärken zu erkennen. Ich sag, warum es Quatsch ist. Ich sag, warum es Quatsch ist, irgendwelche Stärken zu erkennen, die morgen schon wieder gar nicht mehr relevant sein können. Dass das Leben ein Entdeckungsprozess ist und jeden Tag neue Stärken entdecken kann. Genau. Also weißt du, da bin ich irgendwo ganz anders an einem anderen Punkt der Customer Journey, um in deiner Sprache zu bleiben. Die Leute haben im Kopf, die wollen eine Liste, so erkennst du deine Stärken. Und deswegen rankt mein Content, glaube ich, nicht.
Genau, diese Suchintentionsklassifizierung reicht oft nicht alleine aus. Das ist ein erster Hinweis. Aber ich muss natürlich gucken, mir auch die Inhalte angucken, die Google da gerade vorne rankt, weil Google weiß ziemlich genau über ihre Nutzerdaten, was jemand möchte, wenn er etwas eingibt. Und das rankt halt Google dann höher als andere Sachen so. Ne? Und das ist halt eine ganz einfache Rechnung so. Und wenn mein Content halt ganz anders diese Nutzer oder die Suchintention nicht bedient, dann habe ich auch kein Anrecht da vorne aufzutauchen.
Der Artikel hat mal irgendwie einen halben Tag auf der ersten Seite gerankt, jetzt ist er auf der Seite 2 immerhin. Mhm. Ich glaube, dass Google da auch noch so ein bisschen einfach wirklich rein empirisch testet, okay, wie reagieren die Leute auf den Content und dann schmeißt es endgültig auf Seite 2 ins Nichts.
Da sind wir halt beim Thema Nutzersignale als Ranking-Faktor, Fragezeichen. Mhm. Ne? Ist auch wieder, wäre fast eine eigene Sendung
wert. Wäre ein geiles Thema. Ja, das würde mich sehr interessieren.
Nehmen wir vielleicht für Ende des, wir sind schon ziemlich belegt, vielleicht kriegen wir es dieses Jahr noch.
Ausgebucht, liebe Werbekunden. Bei uns ist es so voll mit Themen, alle wollen bei uns drin sein. Wir vergeben schon Plätze für nächstes Jahr an Interviewgäste. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Wir haben auch
Ende des Jahres, wir haben ab November haben wir noch Platz. Genau. So. Wie bestimmt man die Suchintention? Du hast das gerade schon angedeutet. Du hast vom, nicht ganz korrekt ausgedrückt, du hast vom Index gesprochen. Der Index alleine reicht nicht. Ich gucke mir eigentlich nur die erste Suchergebnisseite an. Also alles, was auf der ersten Suchergebnisseite rankt, gibt mir eine Auskunft darüber, was die Suchintention sein könnte für dieses Keyword, was ich gerade eingegeben habe. Und wir haben bei uns in der Agentur seit 2011 eine Matrix, die wir auch stetig weiterentwickelt haben, wo wir manuell wirklich die wichtigsten Keywords aus einer Keyword-Recherche dann im Rahmen einer Keyword-Analyse halt hinsichtlich der Suchintention analysieren. Und ich kann ja mal ein paar Punkte durchgehen, was wir uns da angucken. Ja. Und also am Schluss soll halt rauskommen, gibt es eine Punktzahl, die dann dieses Keyword einklassifiziert in informational oder transactional. Ja. Brand Keywords und Navigational haben wir da an der Stelle rausgelassen. Zum Beispiel, wenn ein Wikipedia-Beitrag auf der ersten Seite rankt oder in den Top 5 rankt, dann haben wir noch eine unterschiedliche Gewichtung. Position 1 bis 5 gewichten wir in unserer Matrix höher als Position 6 bis 10.
Okay.
Weil es einfach, und zum Beispiel, wenn Wikipedia in den Top 5 Suchergebnissen ist, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es ein informational Search-Intent zum Beispiel ist.
Okay.
Wenn Foren oder Frage-Antwort-Portale drin sind, wie gutefrage.net, wer weiß was, etc., dann ist das auch ein Hinweis auf informational.
Okay.
Wenn informelle Signalwörter im Seitentitel auftauchen, wie Definition, Lexikon, Anleitung, Info, Ratgeber, Blog, Tipps, Video, Tutorial und, dann ist das auch ein Hinweis auf informational. Wenn wir viele Newsportale und Magazine, also Spiegel Online, Stern.de, Focus.de etc. Da haben, dann ist das auch ein Hinweis auf informational. Und so on. Ne? Also jetzt ein Beispiel für transactional wäre zum Beispiel ein Preisvergleichsportal, günstiger.de, billiger.de oder Testseiten, Stiftung Warentest, transaktionelle Signalwörter im Seitentitel wie kaufen, Shop, Preis, bestellen, günstig. So Seiten, viele Leistungsseiten von Dienstleistungsunternehmen, wo die ihre Leistungen beschreiben. Also es reicht teilweise nicht einfach aus, sich die SERPs nur anzugucken, sondern muss teilweise die Inhalte besuchen, weil es gibt natürlich Shops, die haben einen redaktionellen Teil, einen Blog oder so. Und wenn man einfach nur sagt, dass auf den ersten Blick, das ist ein Shop, das ist transactional, stimmt ja nicht, weil die eventuell einen geilen Ratgeber geschrieben haben, der eigentlich
Informational ist. Ich muss mir ganz genau anschauen, welche Seite, welche Inhalte ranken denn da? Ist es ein Shop-Inhalt oder ist es ein redaktioneller Inhalt oder ist es eine Mischung?
Genau, rankt da eine Kategorieseite oder eine Produktdetailseite oder rankt da eine Blog- oder Ratgeber-Glossarseite oder was
weiß ich was. Wenn 1 bis 4 Shops sind mit Produktübersichten und 5 bis 10 sind Blogs, dann wüsste ich, ja gut, so ein gewisser Teil der User sucht Infos oder noch Orientierung, andere wollen aber auch schon direkt kaufen.
Genau, und dann wäre es, wir unterscheiden da in Infotrans, das ist die eine Mischvariante. Wenn wir Infotrans sagen, haben wir einen Hang zu Info. Wir haben aber auch Transactional Content, also kommerziellen Content auf der ersten Seite. Und umgekehrt gibt es das auch, wenn eher ein Hang zu Transactional ist, aber auch Informational da ist, dann ist es Trans-Info. Also wir haben im Endeffekt 4 Stufen. Rein Informational, Infotrans, Trans-Info, Transactional. Okay. Das sind unsere 4 Klassifizierungen dann am Schluss bei dieser Matrix rauskommen
können. Geil, eigentlich nimmst du den Schwung deiner User mit und verwandelst das in Conversions, so eigentlich, ne? Oder in zumindest mal in zufriedene User. So.
Erstmal geht's darum, mit dem Ding zu ranken.
Okay.
Also weil Google lässt uns nicht, wenn wir den Suchintention nicht treffen, wird uns Google nicht auf die erste Seite lassen.
Ja.
Das, weil für Google ist es wahnsinnig wichtig, was die Nutzererfahrung mit deren Suchmaschine angeht, dass sie den Search-Intent treffen, sonst ist die Nutzererfahrung schlecht.
Google ist halt immer noch einfach so eine wichtige Traffic-Quelle, dass man eigentlich schon das, was du jetzt hier gerade erzählst, zum Teil seines redaktionellen Prozesses machen sollte, gell?
Zum festen. Auf jeden Fall. Wenn man ranken will und ein Pull-Thema hat, wo eine Nachfrage danach ist, also Nachfrage in Form von Suchvolumen und ich möchte dafür gefunden werden, dann gehört das essentiell dazu, dann ist es einer der ersten Schritte, die man tun sollte.
Mhm. Ja.
Und dieses Thema Suchintention haben wir schon so früh mit reingenommen, weil das tauchte, ich habe 2011 das erste Mal die Quality Rater Guidelines in der Hand gehabt und dort tauchte immer dieser Begriff Search Intent auf und dann ist es mir wie Schuppen von Augen gefallen, habe gedacht, das müssen wir in unsere Prozesse der Keyword-Analyse etablieren. Und das haben wir dann auch getan seit 2011. Haben noch mal ab und zu noch mal diese Matrix erweitert, weil neue SERP-Elemente dazugekommen, wie Knowledge Panels etc., die natürlich auch einen Hinweis sagen können. Oder zum Beispiel Shopping-Ads und so, weil sie sind natürlich auch immer ein Hinweis. Google wird keine Shopping-Ads ausliefern bei einem rein informational Keyword.
Okay, also Augen auf beim Googlen. Auch im Sinne von, was für Inhalte sollte ich denn erstellen, wenn ich zu dem Thema auftauchen will? Oder ist das Thema überhaupt richtig für uns als Unternehmen? Das kann ich rausfinden.
Genau, ganz, ganz wichtige Frage, weil wenn ich Hersteller bin, ich bin selber, das haben wir auch immer wieder, ich bin Hersteller und möchte für, und ich stelle Autobatterien her. Aber es ranken auf der ersten Seite in erster Linie Shop-Kategorie-Seiten, die nun mal Autobatterien von allen möglichen Herstellern haben, also ein viel größeres Sortiment haben als ich und gleichzeitig auch verkaufen können, wo du Sachen in den Warenkorb packen kannst, während du auf der Herstellerseite nur über deine Autobatterien informieren willst, dann wird es schwer für den Hersteller, für das Begriff Autobatterien zu ranken, es sei denn, es ist Informational Suchintention.
Wie wechsle ich die Autobatterien?
Im Hang dazu. Dann kann ich natürlich einen Ratgeber generell über Autobatterien schreiben. Aber wenn es darum geht, dass derjenige große Auswahl an Autobatterien, eine Übersicht an einer großen Auswahl an Autobatterien haben möchte, dann bin ich natürlich begrenzt, weil ich als Warter meinetwegen keine Autobatterien von, ich kenne keine andere Autobatterienfirma. Auf jeden Fall, ich habe nicht die komplette Übersicht, deshalb wird es dann also schwer.
Genau. Und wenn ich dann soweit bin und gemerkt habe, okay, jetzt über Autobatterien brauche ich jetzt nichts schreiben, weil da kommen die ganzen Shop-Seiten, aber es gibt irgendwie einen Haufen Leute, die suchen Tutorials, wie tausche ich meine Autobatterie aus? Oder, keine Ahnung, ja genau, wie tausche ich meine Autobatterie aus? Und dann sind da aber auf der Startseite irgendwie 5, 6 Videos, dann kann ich noch weiter denken und sagen, okay, anscheinend suchen die Leute nicht nur Tutorials, sondern sie suchen vor allem Videos.
Ja, genau, ganz wichtig, gut, dass du es ansprichst. Man sollte natürlich auch gucken, was für Formate jemand, das ist ja auch ein Teil der Suchintention, was für ein Medienformat möchte jemand, wenn er nach Autobatterien sucht. Wenn wir sehen, dort tauchen Videos auf der ersten Seite auf, also aus der Videosuche, so aus dem vertikalen Index der Videosuche, dann macht vielleicht Sinn, auch ein Video zu produzieren, so, weil Leute wollen Videos angucken. Oder wenn Bilder eingeblendet sind, dann macht es vielleicht Sinn, eine Übersichtsgrafik mal zu bauen, die Funktionalität der Autobatterie beschreibt oder was eben auf diesen Übersichtsgrafiken zu sehen ist. Wenn wir sehen, dass, was gibt's noch für Medienformate? Podcasts eingeblendet werden, dann macht das vielleicht Sinn, Podcast zu machen. Also man muss halt gucken, was für Medienformate sind auch gefragt bei bestimmten Keywords.
Google als Marktforschungstool, gell?
Voll, auf jeden Fall.
Cool. Deine Matrix von Aufgesang ist ein Tool zur Bestimmung der Suchintention. Gibt es noch andere Tools, mit denen ich die Intention bestimmen, herausfinden kann?
Es gibt, Sistrix bietet so etwas an, Searchmetrics und die Metrics Tools. Wir haben alle zwei Sistrix haben wir nicht getestet. Wir haben Metrics Tools und Searchmetrics getestet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die kommen an die Qualität der Ergebnisse nicht an unsere manuelle Prüfung an. Ich wünsche mir seit langem so ein Tool. Weil es ist natürlich, diese manuelle Arbeit ist natürlich, das hast du auch irgendwann nach dem 50. Keyword irgendwann mal die Schnauze voll. Deswegen wünsche ich mir so ein Tool, aber immer wieder, wenn wir diese Tools testen, haben wir eine Abweichung von bis zu 50%. Und dass da das Thema Suchintentionsbestimmung so wichtig ist, möchte ich nicht Glücksspiele haben und nachher dann auf die falsche Suchintention setzen, wenn ich meinen Content produziere.
Selbst schuld, wenn man nicht bei Aufgesang Kunde ist. Jetzt gibt's aber sicher ja auch, also die Welt ist ja nicht schwarz-weiß und es gibt ja sicher auch irgendwie ganz viele verschiedene Suchintentionen, die ich als Nutzer haben kann. Also wenn ich sage, ich bin gerade in einem Entscheidungsprozess, nehmen wir wieder irgendwie B2B, ich suche irgendeine Software für mein Unternehmen, da habe ich ja ganz verschiedene Absichten eigentlich und ich suche an Tag X, an Tag 1 suche ich das, an Tag 2 suche ich das. Das ist ja eigentlich dann so ein Suchintentionscluster, das da entsteht, oder? Das ich im Netz hinterlasse und was ich dann wieder auf dieser Reise hin, du merkst, ich will dich wieder zur Customer Journey schicken, weil hier steht Suchintention in der Customer Journey. Wie sortiere ich das? Auf welche Suchintention stürze ich mich zuerst? Sollte ich da zuerst die Customer Journey aufstellen? Also, oder so ein Schema aufstellen? Wie kommen Leute überhaupt auf die Spur meines Unternehmens? Und dann schaue ich die Suchintention an oder richte ich mich nach den Suchintentionen und richte, wenn ich Traffic von Google will, ich mache meine Strategie aus den Suchintentionen? Oder wie geht man da vor?
Das ist super durchdacht und komplex gedacht. Das ist eigentlich ganz einfach. Es ist halt super einfach.
Ich bin Profi im Komplex.
Wenn du ein Keyword hast, was eine informational, klare informational Suchintention hat, dann will jemand Informationen und er ist noch gar nicht in der Customer Journey so weit, dass er etwas kaufen möchte. Also er befindet sich irgendwo in der Awareness-Phase, sag ich mal. Da bringt es auch nichts für dieses Keyword halt Produkte darzustellen oder Produkte zum Kaufpreis zu geben, so. Weil er ist in der Customer Journey, wenn er das bei Google eingibt, ist in der Customer Journey noch nicht so weit. Da muss ich ihn mit Ratgeber-Content meinetwegen abholen oder ein How-To oder eben alles, was so diesem Informational Suchintention eben bedient. Und natürlich kannst du dann Keywords systematisch in eine Reihenfolge bringen und in diese Customer Journey mappen, dass ein Keyword mit Informational Suchintention ist halt in der Customer Journey, wenn wir es als Funnel sehen, weiter oben. Und ein Transactional Keyword ist halt weiter unten und alles, was dazwischen ist, Info, da geht es vom Informational Suchintention hin zur Infotrans, dann zu Transinfo, dann zu Trans. So. Und dann haben wir so eine Reihenfolge in diesen Keywords, wie wir natürlich auch, die wir dann wieder miteinander verknüpfen können irgendwie, weil wir wissen, wenn jemand auf diesen Inhalt stößt, der für Keyword XY mit Informational Suchintention, wenn da jemand draufgekommen ist, weiß ich, dass er vielleicht als Nächstes sich für ein Thema interessieren wird, was vielleicht, was für ein Keyword gemacht ist, was eher Infotrans ist. Also eher Richtung Transactional sich schon bewegen.
Okay. Hast du da eine Grafik oder sowas, was die ganzen verschiedenen Klassifikationen
macht? Ich hab eine Grafik. Soll ich die damit?
Ich glaube, das wäre ganz cool, wenn man das mal im Überblick
hätte. Ich hab die in meinem Beitrag drin.
Naja, wenn man das mal im Überblick hätte, es gibt diese und diese und diese Klassifikationen von Suchintentionen, also einer will was kaufen, einer will was wissen, einer will irgendwo hin, so würde ich die nennen.
Habe ich drin. Ja. Ich habe unter, da gibt es einen Abschnitt in dem Beitrag, die Keyword-Arten in der Customer Journey und da gibt es auch
eine Grafik. Einer will auf eine holistische Landingpage, okay. Ja, okay.
Also da habe ich die, auf der Grafik sind die Keyword-Arten oder die Suchintentionen in die Customer Journey gemappt.
Okay, also aber wie gehe ich dann vor? Ich brauche schon erstmal eine Strategie, ich muss meine Kunden kennen. Klar, das predige ich ja auch immer, hey, kennt die Bedürfnisse von den Leuten und dann stellt euch in eurem Content auf die Bedürfnisse ein. Und diese Frage, was ist die Suchintention, stelle ich mir eigentlich bei jedem Stück Content, bei jeder Seite neu, oder?
Es beginnt halt, wenn du Search-Content, also SEO-relevanten Content machst, fängst du ja erstmal beim Keyword an und dann machst du dir Gedanken über den Inhalt. Was muss ich erstellen für einen Inhalt, damit ich für dieses Keyword
auch. Aber du kannst dich aus verschiedenen Richtungen nähern, genau. Du kannst rein SEO-mäßig dich nähern und sagen, okay, ich habe hier, wir sind ja kein reiner SEO-Podcast, obwohl du dabei bist.
Ich bin ja kein reiner SEO.
Ja,
bitte nicht den Eindruck.
Du bist ja zum Google-Mensch. bin ich ja irgendwie auch. Nee, aber ich kann sagen, ich gehe an einem Keyword aus ran. Reifen kaufen, was heißt ich? Oder Winterreifen. Einfach nur das Keyword Winterreifen und wird dann immer spezieller und sage, ich will damit ranken. Und überleg mir dann zu den verschiedenen Keywords, was will denn jetzt der Nutzer, wenn der da auf Google diese Wörter eintippelt. So kann ich rangehen. Oder ich sag, ich habe eine Zielgruppe, so gehe ich ja gerne ran. Ich habe eine Zielgruppe, die hat ein Bedürfnis, keine Ahnung, jemand will mit seinen Ängsten in der U-Bahn besser klarkommen. Dann schaue ich, okay, was könnte denn so jemand suchen? So kann man ja auch vorgehen. Da weiß ich schon ungefähr, was einer will, der sucht einfach nach einem Ratgeber.
Ja, bei der Zielgruppe beginnt eh immer alles. Die habe ich jetzt ausgeklammert. Also das machst du natürlich auch, bevor du eine Keyword-Recherche machst. Also bei der Zielgruppe beginnt
immer alles. Okay, aber du würdest diese Reihenfolge vorschlagen. Ich weiß, wer sind meine Kunden? Ich überlege, was könnten meine Kunden oder meine Nutzer, was könnten meine Nutzer suchen? Und dann schaue ich nochmal ganz genau hin bei den verschiedenen Keywords, was gibt's denn da vielleicht noch für Abstufungen von Suchintentionen? Weil vielleicht stelle ich mir das viel zu einfach vor. Es gibt nicht nur den einen Fall, der in der U-Bahn steht und irgendwie sich unwohl fühlt, sondern es gibt irgendwie 10 verschiedene Intentionen, die da dahinter stecken. Oder?
Die muss ich natürlich alle, bei so Misch-Suchintentionen muss ich halt versuchen, alle diese Menschen mit diesen unterschiedlichen Suchintentionen mit dieser Landingpage
zu. Und die Suchintention finde ich heraus, indem ich den Google-Index studiere und schaue, was rankt denn da.
Die erste Google-Suchergebnisseite, also nicht der gesamte Index.
Genau. Die ersten 10 Ergebnisse. Und dann kann ich das ja trotzdem nochmal kombinieren mit dem, was ich vielleicht schon aus dem Support oder wie auch immer aus den Kommentaren weiß über meine Nutzer.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, das ist immer die Kombination, weil du musst ja du hast ja erstmal nur das Keyword und dann brauchst du ja eine Idee und die Idee muss mit Leben gefüllt werden, beziehungsweise mit Inhalt gefüllt werden und dann holst du dir, baust du dir halt diesen Inhalt zusammen mit allen möglichen Perspektiven, die man auf das Thema haben kann.
Das ist echt ein schöner Prozess, auch wenn ich eure tolle Matrix nicht habe. Also ich habe jetzt gerade wieder was für mich gelernt, glaube ich. Ich glaube, ich gehe jetzt wirklich systematisch immer so vor. Ich bin ja manchmal etwas unsystematisch und sage, wenn ich zu einem Thema was schreiben will, schaue ich mal, was könnten die Leute suchen. Und dann, ich muss mir mal ein bisschen mehr die anderen, die da stehen, angucken. Das habe ich jetzt für mich, also für meinen privaten Blog, mal ein bisschen rausge...
Es ist so wichtig, es ist so elementar, sich mit den Wettbewerbern auf der ersten Suchergebnisseite zu beschäftigen, weil ich lerne dadurch ja nicht nur ich lerne dafür ganz viel über meinen Kunden halt oder über den Nutzer, der zumindest dieses Keyword...
Früher war das ja noch nicht so, ne? Da hat Google einfach irgendwas reingenommen, was statistisch so geklungen hat, als würde es passen.
Genau, Keyword-Dichte zeigen.
Genau, aber heute kann ich ja Google wirklich, wie gesagt, als Marktforschungstool hernehmen, weil die so schön, ist schon so, oder? So erforschen, was kommt denn an bei den
die
Leuten?
Die wissen ziemlich genau, was jemand möchte, wenn er etwas inzwischen in den Suchschlitz eingibt.
Aber es gibt doch auch noch neue Suchintentionen, oder? Die entstehen.
Du meinst ganz neue Keywords, wo keine Suchintention bisher ermittelt ist, weil sie ganz neu sind, oder? Das wird Google höchstwahrscheinlich rausfinden über das Verhalten, Klickverhalten dann im Endeffekt. Über das Klickverhalten, über die Nutzerinteraktion mit den Suchergebnissen kriegt Google dann nach und nach raus, was will er denn für eine Art von Inhalt? Also was will er, etwas Informierendes oder will er etwas verkaufen?
Der Algorithmus schleust es erstmal auf die Seite 1, was irgendwie statistisch, Machine Learning mäßig passt. Und dann schauen sie, okay, irren wir uns vielleicht? Und dann testen sie darum.
Ja, sie werden es mischen halt, weil sie werden alle Inhalte mit verschiedensten Zwecken halt mischen auf der ersten Seite und dann, was angeklickt wird, dann können sie halt gucken, was wird mehr angeklickt.
So wird ich's zumindest machen. Genau.
So kann man sich das, denke ich, vorstellen.
Geil. Ich finde das so cool. Ich finde auch, Journalisten sollten einfach viel mehr über dieses Google-Thema integrieren. Dieses Google-Thema viel mehr integrieren. Du kannst so viel über deine Zielgruppen rausfinden. Ich finde es so cool. Sind noch Fragen offen?
Welcher Content für welche Suchintention haben wir, glaube ich, immer schon mal wieder angesprochen. Also vielleicht als Fazit, guckt euch an, was rankt, guckt euch an, was für Medienformate auf der ersten Seite angezeigt werden. Und daraus, das ist ein sehr schöner Startpunkt, um dann eure Inhalte nach und nach zu kreieren. So.
Und vielleicht sogar eine Geschäftsidee oder so. Ich so, wow, cool, dazu gibt's ganz viele Shops zu dem Thema und wir haben dazu noch gar nichts bei uns drin, oder? Keine Ahnung.
Was bitte? Kohüt?
Ich kann ja auch auf mehr kommen. Also ich kann ja richtig was über meine Zielgruppe lernen, strategisch. Also vielleicht nicht nur eine Content-Idee, sondern auch irgendwie eine Idee, was für ein Produkt wir noch reinnehmen könnten oder was für eine Leistung.
Oder sowas oder welche Produkte zu einem sehr generischen Keyword uns vielleicht eventuell noch fehlen, ne? Weil sie einfach semantisch in diese Produktgruppe halt passen sollen.
Cool. Krank. Echt geiles Thema.
Ja.
Bleibt nur noch, uns auf Spotify zu folgen.
Genau, nicht nur Spotify.
iTunes und Sternchen zu vergeben. Da haben schon ganz viele ihre Sternchen hinterlassen.
YouTube gibt es auch ein paar. Ja. Machen wir ja auch seit kurzem immer wieder Folgen rein.
Ja.
Aber besser ist Spotify, dieser iTunes, je nach Geschmack.
Und dann eigentlich Lisa und Krank zu hören. Ziemlich cooler neuer Track.
Genau.
Und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit.
Habt eine gute Zeit und tschüss.
Content Compass. Ich halte niemals mit anderen krassen Frauen.
das Face so bleich, ich fühl mich wie ein Clown. Ja, level, 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 level down. Ja, mache dick auf clever, doch bin dann wieder alone. Ja, andere machen besser und ich komm nicht in die Zone. Ja, traurig sei nicht lecker, vielleicht nenn ich mich Malone. Ja, sag mal, wirst du fetter, lösch die Nummer aus dem Phone. Ja, und ich nehm mich nicht ernst, weil ich Angst davor hab. Und du nimmst mich nicht ernst, aber wie sollst du auch, fuck. Dogman, sag mir bitte, was nicht stimmt, ich muss es wirklich endlich wissen. Dogman, bitte sag mir, was zu tun ist, werd's nicht machen, aber wenigstens ein schlechtes Gewissen. Denn ich weiß, ich mach mich kaputt, aber wie hört man damit auf? Hast mein Leben so gelernt, früher gab's dafür Ablauf. Doch nach all diesen Jahren werden Stimmen langsam laut. Ich gebe auf. Hätte